wenn wir irgendwie auf dem Fest sind oder Familienfeier und da kommt die Tante Gerda und die will halt mein Kind jetzt auf den Arm nehmen und ihr einen Kuss aufdrücken auf die Wange und so und das Kind sagt nein, dann ist das ein Nein. Bis zum 5. Geburtstag ist Tag und Nachts einnässen vollkommen normal. Egal, ob der Kindergarten sagt, ja, aber hier mit 3 sind die anderen alle auch schon trocken und wir wickeln nicht oder sonst irgendwas. Also nur Medikamente geben ist falsch, laut Leitlinie, ganz klar. Da gehört eine Verhaltenstherapie dazu. Wenn man mal guckt, wie viele ADHS-Patienten Medikamente bekommen ohne eine Verhaltenstherapie.
Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel, der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren 5 bis 10. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment-Coach, Ergotherapeutin und Mutter von 3 Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst heute zu einer echt tollen Podcast-Folge, auf die ich sozusagen lange gewartet habe. Heute habe ich einen Gast, den kennst du sicherlich. Das ist Vitor Catino. Und wenn dir der Name nichts sagt, dann sagt dir bestimmt, hey, Kidsdoc hier etwas. Vitor ist Papa von 3 Kindern, Kinderarzt, Autor, Spiegelbestseller, Autor, Podcaster, hat auch den Podcastpreis schon gewonnen und ist eben ganz aktiv auf Instagram, klärt auf, wirklich humorvoll und am Zahn der Zeit, würde ich, am Rad der Zeit oder wie man das sagt. Und zwischendurch gibt's coole Butter-Tipps. Ich durfte Vitor vor gut einem Jahr persönlich kennenlernen und war tatsächlich erstaunt, dass er sozusagen außerhalb von Insta noch sympathischer und netter ist. Also ich mag ihn auch da, aber manchmal denke ich so ganz große Profile mit ganz vielen Leuten und so. Das ist nur so. Aber ich kann euch sagen, beim Kidsdoc, der ist echt super nett. Und jetzt bei das Gespräch gerade hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Also freue dich auf eine tolle Folge. Vitor hat im Frühjahr sein 2. Buch geschrieben, das sozusagen wie Arsch auf Eimer zu meinem Podcast passt. Wenn die Laus juckt und der Zahn wackelt. Kindermedizin von 4 bis 12 verständlich machen. Er war auch gerade auf Tour, hat eine App dazu und ist eben viel beschäftigt. Und daher war das mit dem Podcast-Gespräch immer so, machen wir mal. Und jetzt ist so ein bisschen eigentlich etwas Doofes. Er hat sich die Hand gebrochen. Aber dadurch ist er mehr zu Hause. Und dadurch hatte er Zeit für dieses Gespräch. Wie der Zufall gerade ist, mein Kind ist gerade beim Arzt, weil es sich, glaube ich, auch die Hand gebrochen hat. Mal schauen. Wir hoffen mal. Aber wir drücken noch die Daumen. Ich müsste gleich die Info bekommen. Ich freue mich jetzt erstmal sehr, 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 dass ich dieses tolle Gespräch mit dir teilen kann. Und wenn du die Podcast-Folge zu Ende hörst, wirst du wissen, was du tun kannst, wenn dein Kind eben zum Beispiel, also wir sprechen über viele unterschiedliche Themen. Wie ist das mit dem Trockenwerden? Ab wann soll da der Arzt nochmal drauf gucken? Wie ist es denn mit den U-Untersuchungen in der Wackelzahnzeit? Wir sprechen über Neurodivergenz. Wir sprechen über tatsächlich Prävention und Aufklärung. Ja, und wie du sozusagen einen guten Kinderarzt erkennst und was du auch von einem Kinderarzt erwarten kannst und was nicht. Wichtige Podcast-Folge, bleib unbedingt dran. Und wenn bei euch im Sommer die Einschulung ansteht und dir die bindungsorientierte Haltung wichtig ist und ja, vielleicht geht dir dann der Popo auch ein bisschen auf Grundeis, wie soll das werden in der Schule, in unserem aktuell recht maroden Schulsystem? Dann ist mein Themenabend genau das Richtige für dich. Bedürfnisorientiert durch den Schulalltag begleiten, Hürden meistern und Herausforderungen bestehen. Denn ja, es wird Herausforderungen geben. Und das ist gar nicht so schlimm, denn Herausforderungen sind zu bestehen. Es ist nur wichtig, dass wir nicht daran scheitern. Und wie das geht, das sage ich dir an meinem Themenabend. Der Themenabend findet am 17. Juni statt und es wird auch Aufzeichnungen geben, falls du nicht live dabei sein kannst. Den Link findest du in den Shownotes. Und vielleicht denkst du auch, ach, Einschulung wird schon schief gehen, kein Problem, Augen zu und durch. Und da kann ich dir tatsächlich sagen, Vorsorge ist hier wirklich wichtig, dass man sich einmal aufstellt, dass man genau nochmal guckt, es ist immer so ein Balanceakt, wenn Herausforderungen sind, soll ich mein Kind bestärken, ihm die Dinge zutrauen, an welchen Stellen ist es wichtig, dass ich Schutzschild bin und ja, wie bin ich vorbereitet auf das, was da kommt, und ich kann dir sagen, es ist möglich, schulzeitbedürfnisorientiert zu rocken. Es ist nur nicht easy peasy. Und ich bereite dich dafür vor und ich freue mich, dich am 17. Juli zu sehen. Hallo Vito, oder soll ich eben eher sagen, hey Kidstock, ich freue mich wie Bolle, dass du heute hier bist. Genau, du bist bestimmt Deutschland beliebtester und auch bekanntester Kinderarzt, würde ich mal sagen. Und auch in deinem Heimatland bist du ja auch ein Star, oder?
Ja, also was heißt Star? Also ich war mal da in der portugiesischen Nachrichtensendung so und deswegen waren dann alle so ein bisschen, der Portugiese in Deutschland, wir Portugiesen sind dann wieder sehr stolz, wenn jemand im Ausland irgendwie was erreicht und so, und das, weil es ein kleines Land ist und so. Und deswegen, ja, ich glaube, manche kennen mich da auch.
Meine erste Frage wäre, oder mein Interesse, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du Kinderarzt geworden bist? Was ist so dein Herz oder dein Punkt? Warum bist du Kinderarzt?
Genau, also es war eigentlich so, ich habe Medizin studiert, das war schon ein totaler Zufall, weil ich wollte eigentlich Publizistik studieren damals in Mainz, also so irgendwas, ich wollte ins Fernsehen, Journalismus, Reporter werden, irgendwie sowas fand ich immer total interessant. Und dann war es so, ja, Publizistik, das war ein ganz neuer Studiengang und in Mainz, und deswegen war da der NC sau hoch. Es gab nur so 10 Plätze, also ganz reglementiert. Und da hatte mein NC tatsächlich nicht gereicht. Und dann dachte ich, ich will aber mit meinem besten Kumpel in eine WG ziehen nach Mainz und der studiert da Physik. Und dann habe ich gesagt, was kann ich da noch studieren? Und ja, Bio, nee, die Pflanzen fand ich doof. Aber das Medizinische fand ich, Körperliche fand ich irgendwie ganz interessant. Ach komm, schreibst du dich mal in Medizin ein? Und VWL hatte ich mich eingeschrieben und dann habe ich beides bekommen. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt VWL mache ich jetzt nicht. Fängst du mal mit Medizin an und versuchst dann immer so Quereinstieg, weil es hieß, man kann dann nach 1-2 Semestern kann man Quereinstieg in die Publizistik machen und dann dort reingucken. Ja, wie man es jetzt merkt, ich bin doch nicht in die Publizistik gegangen, sondern ich bin dann dabei geblieben, weil ich dachte, oh, jetzt habe ich mich schon so angestrengt, jetzt bleibe ich auch dabei. Und am Ende, man studiert ja so allgemein und am Ende hat man ja dann das praktische Jahr. Und ich wollte eigentlich immer Unfallchirurg werden, weil ich mag Handwerk, ich bohre gerne und so und repariere gerne. Und ich fand das immer so, ne, da ist was kaputt, man bohrt, man macht eine Platte rein und dann irgendwie 6 Wochen später, zack, raus und super und so. Und fand das immer sehr zielführend. Und deswegen fand ich das immer sehr, sehr interessant. Auch meine Praktika alle in der Unfallchirurgie gemacht und dann habe ich dann irgendwann, dann im letzten, genau praktischen Jahr, hat man so ein Wahlfach und da bin ich durch Zufall in die Pädiatrie gekommen. Wirklich durch Zufall, weil eigentlich sollte ich was ganz anderes machen, Neurologie war es, aber dann gab es plötzlich in der Schweiz so einen freien Platz, wo man sich eigentlich immer 2 Jahre vorher schon bewerben muss. Ich habe irgendwie 3 Monate vorher probiert und dann habe ich die Zusage bekommen und habe gesagt, ah ja, super, mache ich das praktische Tertial, also die 4 Monate dann dort. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht dort in der Pädiatrie, dass ich dann gesagt habe, oh Gott, nein, ich will nichts anderes mehr machen. Und also viele Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
Ja, und wie spannend. Und dein anderer Wunsch ist ja jetzt auch irgendwie dazu gekommen.
Ja, genau. Also das ist ja das Praktische, ne? Dass das jetzt irgendwie durch Instagram und durch TikTok und sonst irgendwas dann dieses in die Kamera sprechen und sowas ja auch dazu gekommen ist. Also beide Bedürfnisse sind irgendwie befriedigt worden, auch wenn es eine lange Zeit gedauert hat, aber es hat doch geklappt.
Wie schön. Ja, da bist du jetzt an einem super Punkt. Du bist weiterhin Mediziner und kannst aber uns auch irgendwie das verständlich und kompetent und humorvoll irgendwie immer noch uns mitnehmen und aufklären, was ich total gerne an dir mag. Weil ich bin irgendwie auch als Mutter, ich bin gerne kompetent und habe eben gerne kompetente Ärzte. Und ich finde, bei dir kann man, macht mich kompetenter als Mama.
Ja, das ist auch das Ziel, ne? Genau das ist ja das Ziel meiner ganzen Arbeit, eigentlich Eltern kompetent zu machen, weil wir wissen, da draußen gibt's super, super, super ÄrztInnen, aber es gibt halt auch viele, die vielleicht super sind, aber durch den Alltag, durch den Stress in der Praxis, die Überarbeitung, die durch den Mangel an ÄrztInnen da ist, dann einfach vieles zu kurz kommt. Und da ist es dann wichtig, dass Eltern einfach auch kompetent werden und einfach um Sachen vielleicht zu erkennen und vielleicht da nochmal eine Richtung, den Gedanken zu bringen, an denen der Arzt vielleicht in dem Moment gerade stressbedingt nicht dran denkt.
Also ich bin tatsächlich auch aus einer Ärztefamilie. Ich bin fast die Einzige, die keine Medizinerin ist. Die sind sehr unterschiedlich und ich glaube einfach, oder meine Erfahrung ist, dass man das beste Ziel erreicht, wenn man einen kompetenten Arzt und kompetente Eltern hat und einen Ping-Pong sozusagen machen kann. Der Arzt ist der Experte für die Medizin und ich kann halt sozusagen vom Alltag und von meinem Kind berichten und dann können wir ans Ziel kommen.
Ja.
Da wären wir sozusagen auch das erste Thema. Die ersten Jahre ist man ja sozusagen oft beim Kinderarzt, das sind die U-Untersuchungen und da sind wir sehr häufig. Jetzt sind hier die Hörerinnen Eltern von Kindern zwischen 5 und 10 eher. Ich bin auch Mama inzwischen von Kindern in diesem Alter eher. Was sind denn die häufigsten Themen, mit denen jetzt sozusagen die Eltern von etwas älteren Kindern zu dir kommen? Also es sind ja nicht mehr ganz so viel die U-Untersuchungen, sondern...
Ja, es gibt noch, zum Glück gibt es ja noch die U-Untersuchung, auch in dem Alter, die ich auch ganz wichtig finde, bis zur U9, also bis zum 6. Lebensjahr ist ja Pflicht und danach eigentlich offiziell nicht mehr. Aber sie werden trotzdem von den Krankenkassen eigentlich durchweg, die U10, U11, J1, J2, die werden durchgehend dann auch bezahlt und ist auch wichtig, weil die Untersuchung, ne, die Entwicklung endet ja nicht plötzlich mit 6 Jahren oder so, ne, und deswegen, oder mit 8 dann. Deswegen, das ist wichtig, dass man da sich trotzdem weiter informiert und guckt, weil welche Vorsorgen gibt es noch. Nur weil das U-Heft leer ist danach bei der U9, heißt das nicht, es ist Ende. Das ist das eine. Und das andere, die Krankenkinder, so dieses normale Kranke, sage ich mal, das ist der Alltag. Damit geht man zum Kinderarzt. Aber viele Sachen, muss man wirklich sagen, sind dann eher so Sachen wie schulische Probleme, Konzentrationsprobleme, weil ne, dann ist man plötzlich in der 1., 2., 3. Klasse, dann fallen bestimmte Sachen der Schule auf, die dann zu Hause gibt es dann Problematiken, emotionale Problematiken, Sachen, die das Familienleben irgendwie durcheinander bringen, also eher solche Sachen. Natürlich gibt es dann auch so chronische Erkrankungen, die da auch in diesem Alter reinfallen, wie zum Beispiel chronische Verstopfung, wie ist es mit dem Einnässen? Weil mit 5, 6 sollte es ja eigentlich klappen. Wie ist es aber nachts? Also das ist so ein ganz häufiges Thema mit nächtlichen Einnässen. Also das sind so die häufigsten Themen, ne? Auch also alles, was so emotional, Regulation darum geht. Aber wie gesagt, auch dieses Körperliche, das Einnässen und Verstopfung und so, das sind auch viele Themen, die da mit reinkommen.
Ja, spannend. Dann lass uns doch gleich mal, welche U's sind denn noch in der Zeit? Wann dürfen wir beim Kinderarzt nochmal anklopfen?
Genau, die U10 und die U11, ne? Also die sind so, die fallen dann mit 8, 9, also die Bandbreite wird immer größer, ne? Also die Abstände werden größer, aber die U10 und die U11, die fallen da auf jeden Fall noch rein. Die J1 ist wieder in manchen Ländern nicht Pflicht, aber sie wird dann von der normalen Krankenkasse auch übernommen, von allen, die J1. Aber eigentlich muss man sagen, es gibt keine Krankenkasse, die das nicht übernimmt. Also die nicht alle Vorsorgen übernimmt. Das ist eigentlich Standard. Ne? Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen. Manchmal muss der Arzt oder die Ärztin bestimmte Verträge haben, sage ich mal, mit Krankenkassen, damit er sie dann abrechnen kann oder so. Aber häufig kann man die auch machen und dann einfach bei der Krankenkasse einreichen. Dann kann der Arzt sie halt nicht direkt abrechnen. Aber wie gesagt, die U10 und U11, da fallen halt auch so Sachen wie Medienkonsum. Also wie ist es denn mit dem Medienkonsum? Wie ist es denn? Da werden halt so auch allgemeinere Sachen gefragt. Bei der U11 geht es auch schon so ein bisschen um Pubertätsmerkmale. Ne? Wie sieht's da aus? Gibt's da schon irgendwelche Andeutungen, wann fängt eine Pubertät an, was ist normal, was nicht, also wie läuft es in der Schule, also auch so nicht nur dieses rein Körperliche und deswegen ist das ganz wichtig.
Dass man da einmal reinguckt.
Ja.
Genau, und es ist auch wichtig, dass man dann einen kompetenten Arzt hat, dem man vertraut, weil das ja dann schon auch Themen sind, wo es gut ist, wenn man eine kompetente Meinung, kompetente Antworten hat. Es sollte nichts Besonderes bei dir sein, aber genau, dass man wirklich einen Kinderarzt hat, mit dem man da gut drüber reden kann.
So ist das.
Auch für die Kinder.
Das Problem ist halt natürlich, also das muss man wissen als Patient oder Patienteneltern, dass ganz viele Themen, wo Eltern Fragen haben, Ärzte und Ärztinnen das in ihrem Studium nie gelernt haben. Das muss man wissen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil man denkt so, ah ja, der ist der Kinderarzt, der muss doch wissen, was ich mache, wenn mein Kind jetzt irgendwie einen Wutausbruch hat. Der muss doch mir jetzt sagen können, was mache ich denn jetzt? Also nicht nur, was mache ich, sondern was ist neuropsychologisch adäquat? Also wie sollte ich reagieren? An was muss man denken? Und sonst irgendwas. Aber das lernt man nicht. Und deswegen muss man immer bei solchen Themen, wenn es jetzt nicht um Scharlach oder sonst irgendwas geht, muss man immer vorsichtig sein, finde ich immer. Und deswegen achte ich da auch immer drauf, dass einfach die Eltern kompetent werden über sozialen Medien, damit man einfach solche Sachen einfach merkt, weil es ganz viel Meinung ist, die da einfließen kann. Ne? Wenn man, jetzt sind es ja ältere Kinder, aber wenn es heißt, naja, dann muss er halt jetzt auch einfach mal dann in die Ecke gestellt werden und dann muss er halt, der tanzt auf der Nase rum und so. Das kann doch jetzt nicht sein, dass er jedes Mal einen Wutausbruch hat und so. Da muss er halt mal auf die stille Treppe und dann heißt es halt, muss er auch mal bestraft werden. Also gibt es ganz, ganz, ganz viele, die das empfehlen. Ne? Und deswegen muss man da vorsichtig sein bei diesen Themen. Da ein kleiner Tipp an die Eltern, das lernen wir nicht.
Ja.
Also außer man interessiert sich dafür, weil das ist ja eine andere Studienart, ne? Das ist ja Pädagogik, das ist ja psychotherapeutisch. Ich belese mich und gucke immer, dass ich up to date bin, weil ich finde, ich bin Familienarzt, nicht nur Kinderarzt.
Ja.
Und ich kann nicht ein Kinderarzt sein, der nur die Krankheiten behandelt, wenn ich das, also ich behandle ja das Kind und nicht nur eine Krankheit. Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtig sein.
Du hast vorhin noch ein anderes Thema angesprochen, was ich aus meiner Arbeit auch immer wieder kenne von Eltern, das Trockenwerden, was ja sozusagen, genau, bis 5 absolut sozusagen in der Norm noch ein Prozess ist. Wann ist ein Punkt, wo ich genau zum Kinderarzt gehen sollte und da auch mal abklären sollte? Also wie lange kann ich mich sozusagen erstmal total tiefenentspannen und wann ist der Punkt, wo ich wirklich nochmal auch das abklären soll beim Kinderarzt?
Also tiefenentspannt sollte man immer sein.
Ja.
Das finde ich immer wichtig. Aber wann sollte man mal abklären? Das finde ich gut. Ist ja so, wie du gesagt hast, bis zum 5. Geburtstag ist Tag- und Nachts-Einnässen vollkommen normal. Egal, ob der Kindergarten sagt, ja, aber hier mit 3 sind die anderen alle auch schon trocken und wir wickeln nicht oder sonst irgendwas. Und die Großmutter sagt auch schon, na ja, aber du warst schon mit 2 trocken, das kann doch nicht sein und so. Bis zum 5. Geburtstag medizinisch vollkommen normal. Und dann sagt die Leitlinie auch, ab dem 5. Geburtstag sollte es regelmäßig tagsüber klappen. Wenn dann mal ab und zu, ne, so alle 2-3 Monate oder einmal im Monat mal eine nasse Hose war, weil er jetzt oder sie irgendwie doch so intensiv gespielt hat und dachte, ich kann es aushalten und will nicht und sowas. Regelmäßig. Regelmäßig heißt nicht immer, aber das ist so, dass man sagt, naja, die trockenen Tage sind deutlich mehr als die nicht trockenen Tage. Tagsüber. Wir reden hier nur von tagsüber. Wenn das, sage ich mal, wenn ich ein 6-7-jähriges Kind hat, was jeden Tag immer noch tagsüber in die einnässt, das sollte auf jeden Fall abgeklärt werden, weil da muss man gucken, warum. Ne? Auch abgeklärt werden sollte, wir reden jetzt auch weiterhin von tagsüber und auch nachts jetzt, ist, wenn das Kind länger als 6 Monate wirklich am Stück, Tag und Nacht nie einen Pipi-Unfall hatte, also irgendwie eingenässt hat, Tag und Nacht 6 Monate, manche sagen sogar ein Jahr, aber sagen wir mal 6 Monate nie Tag und Nacht mehr eingenässt hat und plötzlich fängt es wieder an, dann sollte man es auch einmal abklären. Weil nach 6 Monaten Tag und Nacht volle Blasenkontrolle und dann fängt es plötzlich wieder massiv an, dann muss man einmal schauen, was ist hier los. Aber eigentlich, wenn man die Eltern sagen, ja, der ist schon trocken, kommen die in die A und jetzt fängt er plötzlich wieder an. Und dann fragt man mal nach, naja, richtig trocken war nicht. Ja, vor einem Monat, ja, da hat er einmal war mal was und so, dann fängt die Uhr von null an wieder, ne? Also,
ja.
Weil das wichtig ist für die Definition, sonst wird viel zu viel gemacht, obwohl es etwas, was ganz Normales ist, weil gerade beim Trockenwerden wissen wir, dass es wellenartig ist, ne? Es gibt Phasen, da denkt man, ich glaube, wir haben es geschafft und es läuft so gut und dann auf einmal ist man wieder jeden Tag Wäsche waschen und denkt, was ist jetzt schon wieder los? Aber das ist ein ganz normaler Prozess, dass es hoch und runter geht und deswegen gibt es diese Marken wie 6 Monate, Tag und Nacht. Und dann kommt ja das andere, nämlich das nächtliche Einnässen. Das kann ganz, ganz lange gehen.
Ja.
13, 14, 15 Jahre. Also da erschrecken erstmal alle, aber da gibt es erstmal gar keine Pathologie. Wenn es tagsüber super klappt und ich habe jetzt nicht eine andere Erkrankung, also das muss man immer abklären, natürlich im Sinne von, ich habe jetzt nicht irgendwie eine neurologische Erkrankung, ich habe irgendwelche anderen Sachen, da muss man immer nochmal schauen, ich habe keine Verstopfung, dann muss man die Verstopfung lösen. Also so, das hängt natürlich, wenn ich aber sonst kerngesund bin, aber ich habe halt ein Kind, wo das Haus abbrennen könnte und das Kind schläft seelentief weiter, weil es einfach die Feuerwehr und alles andere nicht gehört hat, dann werde ich auch nicht viel hinbekommen, weil dieses Kind einfach noch sehr, sehr tief schläft. Dann frage ich immer, wie geht's den Eltern? Stört es die Eltern? Wie belastend ist es für die ganzen, fürs Familiengefüge? Wenn alle total entspannt damit sind und das Kind auch und die kommen nur, weil die Oma gesagt hat, das müsste man mal abklären, da muss man nichts machen, ne? Weil man weiß, das ist ein Reifeprozess. Das Weckzentrum im Gehirn, was mir sagt, hey, wo die Blase, hat Otto auch mal ein schönes Sketch drüber gemacht, wo die Blase dem Gehirn dann sagt, hallo, du musst jetzt mal auf Toilette. Das ist noch nicht so ausgereift, ne, weil das Gehirn einfach noch zu tief schläft und das kommt mit der Zeit. Das kann man manchmal ein bisschen üben, ab einem bestimmten Alter mit Klingelhosen oder mit medikamentös unterstützen, damit die Kinder auch mal Erfolgserlebnisse haben oder so. Also da muss man dann schon in Spezialambulanzen gehen, einfach, da möchte ich jetzt nicht zu tief reingehen. Und wenn das gar keinen stört, dann ist es auch erstmal ganz egal. Und ich sage dann auch immer, wie war es denn bei Ihnen oder beim Papa? Weil häufig ist eine familiäre Häufung da. Ne? Und ich sage immer, frag nicht die Schwiegermutter, weil die sagt natürlich immer, dass ihr Sohn schon mit 2 total trocken war. Aber sie vergisst, dass sie nachts bis der 13 war, immer noch ab und zu die Bettwäsche wechseln musste. Ne? Und das ist nämlich aber der ausschlagende Punkt.
Was du gesagt hast, das erlebe ich tatsächlich auch sehr häufig, dass eine sehr profunde sozusagen Verstopfung manchmal dahinter steckt, wenn Kinder da nochmal. Also es ist total gut zu wissen, bis 13 ungefähr haben wir Zeit, aber es macht schon Sinn, vorher mal zum Arzt zu gehen.
Ja, genau.
Der dann zum Beispiel eine chronische Verstopfung feststellt und man dann an die chronische Verstopfung ran kann.
Ja, deswegen sage ich immer so ab 5, 6, wenn man da so merkt, okay, der nachts, das ist jetzt, also immer dann, wenn es belastend wird, wenn ich merke, okay, das ist jetzt wirklich jeden Abend oder er möchte jetzt bald auf Klassenfahrt gehen in der 3. Klasse und das klappt irgendwie immer noch nicht und dann kommt da so ein mehr Druck drauf und vorher war es entspannt, dann kann man gucken und kann man schauen und wie gesagt, und wenn da eine Verstopfung dahinter steht, ne, dann kann man meistens, wenn man die dann löst, sage ich mal, gut, dann hat man plötzlich das andere Problem auch nicht mehr, also wie gesagt, schon einmal abklären, aber wirklich kritisch wird es nachts eher selten.
Wichtig, genau. Also das erlebe ich auch. Also früher als Ergotherapeutin, jetzt auch in der Beratung, wenn Eltern mit dem Thema zu mir kommen, dann schicke ich sie oft einmal zum Kinderarzt. Und tatsächlich ist es bei mir so 50% der Fälle, ist dann oft eine Verstopfung dahinter.
Ja, und dann ist es relativ einfach, sage ich mal, und dann entspannt sich das auch alles und deswegen, das sollte man auf jeden Fall abklären. Und bei Verstopfung denken alle immer, ich gehe 3 Wochen lang nicht auf Toilette und habe Verstopfung. Man kann jeden Tag Stuhlgang haben und hat trotzdem eine Verstopfung.
Ja, stimmt.
Ne, das ist wichtig zu wissen, ne? Deswegen da auf jeden Fall abklären.
Die sagen dann auch immer, ja, aber der geht doch regelmäßig. Und so, ja, aber es kann trotzdem.
immer, ja, genau. Ne? Also es gibt, ich sage immer, es gibt den Heimscheißer, der auf der Jugendherberge irgendwie eine Woche nicht war. Danach habe ich Verstopfung, ja, definitiv. Aber es gibt halt den, der geht jeden Tag. Aber es ist sehr hart, das ist sehr knöddelig und das ist immer ein bisschen schmerzhaft und dauert lange auf Toilette. Vielleicht gar nicht so schmerzhaft, aber sehr, sehr knöddelig. Das kann auch, das ist auch eine Verstopfung. Ne? Und deswegen kann das auch damit zusammenhängen.
Du hast ja auch ein Buch zum Thema sozusagen geschrieben, eben gerade die, genau, ein bisschen älteren Kinder zu begleiten. Und da sind voll viel, und es ist total schön und spannend, die Themen, die du vorher gesagt hast, Richtung Begleiten und Pädagogik mit rübergehen, da sehr wertschätzend. Und ein Thema hat mir besonders gut auch gefallen, weil es mir auch immer wieder wichtig ist. Hier geht es ja sozusagen um die Wackelzahnkinder. Ich sage schon sehr gerne Wackelzahnkinder, weil es da ein kleines bisschen ein Problem gibt mit dem Wort Wackelzahnpubertät. Magst du da gerade noch was zu sagen?
Habe ich in dem Buch ja auch in Anführungsstrichen geschrieben und so, weil ich diesen Begriff auch schwierig finde. Ne? Und das erkläre ich auch, weil Wackelzahnpubertät, erstens, ich weiß gar nicht, wer sich diesen Begriff ausgedacht hat, aber der hat natürlich etwas Gutes gemeint, aber kann auch Verwirrung stiften. Weil bei Pubertät denkt man natürlich in den 13-14-Jährigen oder die 13-14-Jährige, die dann irgendwie in die Pubertät, ne, Geschlechtshormone, Hormon aktuell aktiviert und sonst was. Und dadurch könnte man ja den Eindruck erhalten, dass man jetzt mit 5, 6 Jahren, wenn dann die Wackelzahnpubertät ist, dass man da auch jetzt einen hormonellen Schub bekommt. Und das Problem ist, wenn man das mal googelt, wird ganz häufig auch von vielen Buchautorinnen also wirklich behauptet, dass dort ja das Testosteron bei den Jungs vor allem dann steigt und deswegen sie dann auch wilder werden und sowas und sowas. Das ist absoluter Humbug. Es gibt ganz viele große Studien, wo man gesehen hat, ey, das Testosteron, gerade ne, dieses Männlichkeitshormon, sage ich mal in Anführungsstrichen, das ist bei den Neugeborenen da und dann erst wieder mit 13, 14, aber zwischendrin, da ist Ende Gelände, da ist Sense, da das schläft und ist im tiefsten Schlaf und da kommt gar nichts. Und deswegen ist hier ganz klar, finde ich den Begriff Wackelzahnkinder total gut, ist mir gar nicht eingefallen so, aber finde ich voll gut, weil das sagt einfach nur, okay, gut, da sind die Wackelzähne zu der Zeit. Ich finde, bei Wackelzahnkinder kommt nicht so raus, dass es, was bei Pubertät so ein bisschen mit rauskommt, nämlich diese Problematik in Anführungsstrichen, dass sie so ein bisschen trotziger sind, anstrengender sind. Ich benutze jetzt mal extra diese Wörter, die gerne so benutzt werden. Ich benutze die nicht, aber ne, also dieses Klassische, was in der Pubertät, ne, aufmüpfig, den Eltern gegenüber, eigenen Kopf durchsetzen, so diese Sachen, die ja für die Allgemeinheit bei Pubertät mitschwingt. Das fehlt dann natürlich bei diesen Zahn-Wackelzahn-Kinder. Aber das wollten die Autoren damals natürlich damit sagen, ne, dass in dieser Phase auch eine Phase kommt. Und deswegen finde ich den Begriff, wie du sagst, auch schwierig, ne. Viele Leute glauben auch wirklich, dass es auch was mit den Zähnen zu tun hat. Also, dass die Zähne dafür verantwortlich sind, dass sie, ne, wo ich denke so, nein, Leute, das fällt einfach nur in die Zeit und deswegen sagt man einfach Wackelzahn-Pubertät oder Wackelzahn-Kinder. Ja,
ja, ich finde, du hast es auch in dem Buch schön gesagt und so sage ich es auch, es ist auch so ein bisschen zwischen den Stühlen und es geht viel um Autonomie. Die Kinder wollen viel selbstwirksamer sein, sind aber manchmal doch noch immer so ein bisschen klein und es geht um Selbstwirksamkeit, es geht um Wachstum, es geht um Gefühle, die noch differenzierter sind und da passiert einfach unglaublich viel und da kann man auch mal ein bisschen wackeln, sozusagen emotional.
Ja, genau, vollkommen, ne? Und das haben wir ja mit zwei, wo die Autonomiephase ist, das haben wir dann dort in der Phase, das haben wir dann gerade, wenn dann die Hormone dann doch kommen in der Pubertät, also immer dann, wenn große neurologische Entwicklungsschübe kommen, also wo man sagt, jetzt kapiert er plötzlich was anderes, ne? So.
Ja.
Das merkt man dann so richtig. Natürlich gibt es so ein bisschen Unterschiede bei den Kindern, dass die Bandbreite ist ja groß, aber man merkt halt schon, rede ich jetzt mit einem Dreijährigen oder rede ich jetzt mit einem Sechsjährigen? Der versteht plötzlich ganz andere Sachen. Der hat ganz andere Sorgen, ganz andere Ängste, der verarbeitet Sachen ganz anders oder möchte auch ganz andere Sachen können, aber wie du sagst, auch immer wieder trotzdem noch klein sein. Und so ist es auch in der Pubertät, ne? Die wollen dann plötzlich selbstständig und wollen cool sein und wollen rausgehen und wollen alles selbst machen. Und nee, du bist uncool und ne, die Peer Group ist ja nur wichtig, meine Freunde sind wichtig und du bist so uncool. Aber trotzdem abends dann irgendwie, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, wollen sie auf der Couch dann kuscheln und irgendwie doch irgendwie Fernsehen mit der Mama oder mit dem Papa, ne? So dieses Hin und Her und das macht natürlich auch viel mit einem, ja.
Aber es kann auch Spaß machen.
Ja, so ist es. Also es ist ja alles herausfordernd, muss man ja sagen. Also nicht nur für die Kinder, sondern vor allem für die Eltern. Ich finde immer, man redet so viel immer über die negativen Sachen, ne? Und ich sage immer, man muss sein Mindset ändern, egal bei was. Man muss sich freuen, dass sein Kind das macht, weil das heißt, wow, mein Kind tritt in eine neue Phase seines Lebens, seiner Neuroentwicklung. Das ist jetzt ein gutes Zeichen. Auch wenn es mich gerade zur Weißglut bringt, muss man sein Mindset ändern und sagen, ey, gut, dass er jetzt sagt nein, nein, nein mit zwei oder dass er jetzt mit sechs einen Wutanfall bekommt, weil er jetzt frustriert ist. Wow, cool, ne? Er lernt eine neue Emotion kennen, die ihm im Leben nochmal viel häufiger auftreten wird und wo er jetzt die Möglichkeit hat, mit meiner Begleitung das gut hinzubekommen.
Du sprichst gerade das Nein an und dass unsere Kinder Nein sagen dürfen und können, ist ja auch etwas ganz Wichtiges im Hinblick auf noch ein anderes Thema, wo ihr Kinderärzte ja auch Einblick habt und feinfühlig sein müsst, dürft, ist Prävention. Wo ja sozusagen das Nein oder dass wir das Nein unserer Kinder stärken, auch sehr wichtig ist. Vielleicht kannst du da auch nochmal.
Ja, also so ist es und das ist natürlich ein schwieriges Thema, aber es wird immer gerne weggedrückt, weil es unangenehm ist. Aber man muss einfach sagen, dass der sexuelle Missbrauch am häufigsten von einer bekannten Person in 75% der Fälle von einer bekannten Person vollzogen wird. Und das ist nicht immer der böse Fremde, der irgendwo im Busch lauert und so wie man das dann immer den Kindern versucht zu erklären. Ja, geh nicht mit Fremden. Ja, natürlich ist das wichtig, also bitte das jetzt nicht weglassen, aber das ist ein Bruchteil. Wir müssen die Kinder auf andere Sachen vorbereiten und da ist wichtig auch, dass man ein Nein akzeptiert und dass die Kinder auch wissen, was sind sichere Personen, was sind unsichere Personen, an wen kann ich mich wenden und dass man einfach dieses Nein auch akzeptiert. Und das ist, ich finde, das ist wirklich eines der schwierigsten Aufgaben der Eltern, weil wir wissen alle, Zähneputzen, nein. Das ansehen, nein, ne? Und dann heißt es immer, ne, dann sagt der Kids Talk, sagt dann immer, ja, man soll das Nein akzeptieren, weil sie sonst, wenn sie in so einer Situation sind und sie sagen dann nein, wenn ich das vorher die ganze Zeit übergangen habe, weil ich dann gesagt habe, naja, wir müssen aber jetzt die Zähne putzen, was bringt es denn dann, wenn da einer kommt und der will irgendwas machen mit meinem Kind und das sagt dann nein? Es hat ja vorher gelernt mit einem Erwachsenen, aber dann sagt die, das wird gemacht, dann wird's halt gemacht. Und das ist so eine Gratwanderung und deswegen ist das nicht nur mit diesem Nein getan, sondern es ist ein Gefüge von vielen, vielen einzelnen Tipps, die man beachten muss in der Erziehung, damit eine gute Prävention da ist. Aber ein kleiner Punkt ist auch, dass zum Beispiel gerade, wenn man, also jetzt nicht beim Zähneputzen, aber zum Beispiel halt, wenn wir irgendwie auf dem Fest sind oder Familienfeier und da kommt die Tante Gerta und die will halt mein Kind jetzt auf den Arm nehmen und ihr einen Kuss aufdrücken auf die Wange und so und das Kind sagt nein, dann ist das ein Nein. Und Kinder sind sehr schlau. Es gibt Sachen, da wissen sie, da sagen sie nein, aber Zähneputzen muss halt sein. Punkt aus, ne? Und gerade aber was dieses Körperliche mit anderen, mit Fremden oder mit Freunden oder sonst was und die wollen das nicht, dann ist das ein Nein, auch mit Geschwistern, dass da das Nein einfach auch akzeptiert wird.
Ja.
Man kann es aber nicht nur auf das Nein runterbrechen, ne? Wie gesagt, aber das ist wichtig, dass wir das auch einfach wahrnehmen, dieses Nein und dass das Kind auch eine Meinung haben darf und so einfach auch Nein sagen darf und nicht dann so, ah ja, komm, ist doch die Oma, kennst du doch, gib mal einen Kuss und sonst was. Nein, nein ist nein und Punkt.
Da hast du ja auch eine sehr ausführliche Podcast-Folge.
Ja, genau, eine sehr ausführliche.
Ja, genau, das können wir gar nicht unterbringen jetzt hier. Und doch ist ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist und den ich auch immer wieder zu unseren Wackelzahnkindern oder den Eltern sage, dass man das nicht vergisst. Und das habe ich auch in deinem Buch gefunden, dass wir hier aufklären. Aufklärung allerspätestens sozusagen am Anfang der Wackelzahnzeit.
Ja, allerspätestens.
Genau, weil hier reden die Kinder noch mit uns darüber und fragen noch viel offener. Und sie müssen darauf vorbereitet sein, auch auf die Veränderung, die kommt.
Ganz wichtig.
Meine Kinder, genau, die Älteren sind aus der Wackelzahnzeit jetzt raus, die sind weiter. Und es war so, so wichtig, dass wir die Basis vorher gepflanzt haben, weil sonst wäre Tür zu alles jetzt.
Ja, so ist es ja auch. Es ist ja auch vollkommen normal, dass sie mit 13 gibt es den seltensten Jungen, der rauskommt und sagt, guck mal, ich habe da irgendwas, was ist das an meinem Penis oder sonst was. Das machen die nicht, weil die aus Scham haben. Ich habe Jungs, die haben eine Hodentorsion, wo der Hoden dreimal so dick geworden ist, weil der blau angelaufen ist über die ganze Nacht und die haben sich nicht getraut, den Eltern, obwohl sie ein super Verhältnis zu denen haben. Aber da kommt Scham plötzlich auf, ne, und sonst was, und die gehen alleine in die Dusche und wollen das nicht und sowas. Und dann haben die da den Hoden verloren, weil sie sich nicht getraut haben, das den Eltern zu sagen. Und deswegen ist so Sachen, so Aufklärung oder über solche Sachen, aber halt die normale Aufklärung ist ganz, ganz wichtig, dass man das früh pflanzt, wie du sagst, und einfach sagt, natürlich kindgerecht. Ich muss jetzt nicht dem 3- oder 4-, 5-Jährigen irgendwie ganz explizit alles erklären. Aber wenn ich denen sage, ja, dann, keine Ahnung, Mama und Papa kuscheln dann zusammen und dann kommt ein Baby. Kann man machen, je nach Kind, aber da müssen einfach ganz normal die Worte fallen. Der Mann hat der Penis und die Frau hat die Vagina und dann wird es da reingeschoben und dann machen die Liebe. Fertig. Das kann man in so einem Nebensatz machen, ne? Aber wenn das nicht klar wird, ne, dann kann ein Täter oder eine Täterin können dann die sein, die der Erste oder die Erste sind, die etwas in das Kind pflanzen und sagen, das ist normal, was wir hier machen. Und wenn das Kind nicht weiß, dass das nicht normal ist, dann wird es das vielleicht jahrelang mitmachen, weil es denkt, es ist normal. Und deswegen ist es an uns, dass wir da wirklich von vornherein einfach die Basis legen und sagen, das darf man und das darf man auf keinen Fall. Und wenn da niemand anderes kommt, egal in welchem Alter, dann weiß man, dann hat man das Korrektiv, ne? Und dann kann man sagen, ui, das ist nicht normal. Und deswegen ist es wichtig, es hat nichts mit Frühsexualisierung oder sonst irgendwas und man muss da auch keinen Riesenbohai drum machen und jeden Tag jetzt da irgendwie jede Sexstellung mit seinem Kind besprechen oder so, was da manchmal so in den Foren irgendwo dann gesagt wird. Nein, es geht einfach nur um ganz Banalitäten, ne, die man einfach erklären soll.
Ja, absolut. Und was ja dann auch im Grundschulalter kommt, ist, dass die Handys haben und dann und wann dann auch irgendwelche Filmchen auf den Handys und so sind.
Natürlich, natürlich. Also ganz ehrlich, es tut mir leid, aber wer heutzutage glaubt, dass ein Grundschüler, wir reden von Grundschülern, ne, das hört sich immer so nach Haya Popeye, aber 4. Klasse.
Ja.
10-Jährige haben harteste Pornos auf den Handys, da schlackern mir die Ohren, ne? Und dann kann dein Kind so wenig damit Berührung haben. Wenn er einmal damit reingeguckt hat, dann ist er erstmal traumatisiert und denkt, was ist das, ne? Oder denkt, das ist normal.
Genau, und da ist es total wichtig, dass wir vorher die Basis machen.
Genau.
Also alle, die hier reinhören und das vielleicht untergegangen ist. Und ich bin ganz ehrlich, jetzt Kind 3 ist auch gerade 6 geworden, wo ich auch noch gesagt habe, ah, das Thema sollten wir nochmal irgendwie so. Es hat halt immer ein bisschen was mitgekriegt. Aber also manchmal geht es so ein bisschen unter, wo man denkt, hey, bisschen an die Punkte nochmal gucken, wie weit weiß es. Auch einen Raum, nochmal Fragen zu stellen, so ein bisschen.
Genau, ne? Und ich sag dann auch immer, also am besten ist es, wenn man mehrere Kinder hat, also die sind ja meistens dann verschiedene Altersklassen, wenn es jetzt keine Zwillinge sind, dass man die auch getrennt voneinander dann sich mal eine Zeit nimmt und sowas. Weil es ist immer schwierig, wenn dann der 5-Jährige noch gar nichts weiß und der 10-Jährige aber alles schon reinplappert und sagt, das weiß ich doch und das und ne und so. Dann wirklich für jedes Alter dann einfach seine Zeit sich nehmen. Viele sagen, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt? Dann sagen viele, ja, wenn das Kind dann mal fragt. Aber es gibt tatsächlich Kinder, die sind so, sage ich mal, gar nicht davon betroffen oder haben damit gar keinen Kontakt, dass sie vielleicht gar nicht nie fragen. Und da muss man sagen, dann ist so die Wackelzahnkinder dieses Alter ein gutes Alter, wo man sagt, wenn es bis dahin noch nie gefragt hat, dann ist jetzt aber die Zeit mal, dass wir jetzt mal darüber reden.
Genau, und die Bücher hinlegen und solche Geschichten, die da...
Genau, ne? Und dass man sagt, hier, guck mal, und dann gibt es ja verschiedenste von verschiedenen Autoren und so, dass man dann einfach sagt, guck mal, so läuft das ab. Hast du dich mal gefragt, wie du auf die Welt gekommen bist? So kann man ja gut starten, ne? Man muss ja jetzt nicht sagen, weißt du, wie die Kinder entstehen, sondern weißt du, wie du auf die Welt gekommen bist. Ne? Und wenn es sagt, ja, der Storch ist gekommen, dann haben wir viel Arbeit.
Genau, oder Blümchen und Bienchen und solche Geschichten.
Ja, genau.
Du hattest vorher auch schon, da hatte ich auch schon überlegt, da abzubiegen. Wir hatten von dieser großen Entwicklung in der Wackelzahnzeit gesprochen und da hast du auch so neue Ängste gesprochen. Und genau in deinem Buch hast du ja auch Ticks und Ängste so ein bisschen mit drin. Und das ist auch meine Erfahrung, dass einige Wackelzahnkinder das sozusagen ein bisschen eine anfällige Zeit ist. Ist das schlimm? Wie verhalte ich mich als Eltern da, wenn ich da was bei den Kindern merke?
Also es gibt so natürliche Ängste, die so kommen, ne? So mit einem Jahr ist es ja so dieses, dass die Kinder sich verstecken, die Fremdelphase, so. Also jede Phase, jedes Alter hat so natürliche Ängste und die, gerade die Wackelzahnpubertät oder so kurz vorher oder Wackelzahnkinder, die haben ja dann, ist so klassisch Angst vor Dunkelheit, Angst vor Monstern. Ich muss nie was über Monster gelesen haben. Ich muss nie was über Gnome und Kobolde oder sonst irgendwas gelesen haben. Und trotzdem verspreche ich euch, wird euer Kind irgendwann sagen, ich habe Angst. Und dann fragt man, warum? Ja, da hinten ist irgendein Monster oder irgendein Kobold oder irgendwas. Weil die Kinder kriegen das mit aus dem Kindergarten oder aus irgendwelchen Geschichten, die sie dann doch irgendwo mal gehört haben oder irgendwas geguckt haben oder so. Und deswegen, das sind auch so natürliche Ängste, ne? Weil sie haben dann diese magische Phase. Das heißt, die Fantasiewesen, die sind da, die sind nicht irgendwie erfunden, sondern für die Kinder sind sie da und das ist auch was Natürliches. Und dann häufig so mit 9, 10, manche auch schon mit 8 haben dann auch so die Todesangst, sage ich immer. Was auch ganz normal ist. Bei manchen Kindern kann das auch schon manchmal früher kommen. Dann wird es ein bisschen schwieriger für die, wenn sie zum Beispiel gemerkt haben, dass jemand verstorben ist. Aber wenn jetzt keiner verstorben ist, kriegt jedes Kind irgendwann zwischen so mit 9 oder 10 spätestens so eine, sag ich mal, Todesangst. Also das ist so, da merkt man einen richtigen Entwicklungssprung auch in neurologischen Entwicklungen, weil sie plötzlich merken, das läuft hier nicht Ewigkeiten jeden Tag genauso, sondern die verstehen plötzlich, das hat irgendein Ende. Am Ende kommt plötzlich Ende Gelände, so, ne? Und das ist endlich alles. Und diese Erkenntnis ist für manche total okay.
Ja.
Und für manche ist es auch sehr aufregend und sehr auffühlend, ne? Dass sie plötzlich Ängste entwickeln, die übermäßig sind. Also nicht nur so normale Sorgen, sondern dass dieses 9-Jährige oder der 10-Jährige plötzlich nicht mehr möchte, dass die Mama auf die Arbeit geht, dann nicht mal alleine auf Toilette gehen oder sie, das Kind muss ihm fragen, dauernd, wo bist du? Wo bist du? Selbst im Haus. Ne, wo man dann einfach merkt, okay, dieses Kind hat jetzt übermäßige Ängste und wenn man dann mal nachbohrt und mal nachguckt, dann merkt man plötzlich, oh, das ist gerade in dieser Phase, wo es gemerkt hat, das kann zu Ende gehen und jetzt haben sie plötzlich Angst, das könnte jederzeit passieren, so, ne? Und dann ist wichtig, dass man das auffängt. Manchmal reicht ein Gespräch mit dem Kinderarzt, der das versteht, aber manchmal muss man dann auch professionelle Hilfe nehmen, wenn man merkt, das ist sehr belastend und geht über Wochen und es wird nicht besser. Dass man dann sagt, okay, dann nimmt man da psychotherapeutische Hilfe in Anspruch, ne, damit man da einfach wieder rauskommt und nicht irgendwie dann sich selbst irgendwie hemmt. Das sind so die klassischen Ängste, die kommen und die sind erstmal per se nicht schlimm, ne. Wichtig ist nur, wie geht man damit um, ne? Weil mit Ängsten ist immer so das Problem, die Ängste sind ja eigentlich total was Gutes. Also Ängste sind ja dafür da, um uns zu warnen. Also die haben ja eine Funktion. Immer dann, wenn die Warnfunktion nicht mehr an etwas gekoppelt ist, sondern einfach so da ist, dann wird's doof und dann wird's auch unangenehm. Und dann sollte man das auch irgendwie genau professionell dann angucken lassen.
Genau, ist es genau, wie du beschrieben hast. Einfach so ein Erkenntnisding. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, das war rund um die Einschulung, dass ich immer gedacht habe, ach, wenn es brennt, ist doch nicht schlimm, Papa und Mama sind da. Das war so meine Welt, ich brauchte keine Angst haben, wenn es brennt, sind Papa und Mama da. Und dann habe ich irgendwie verstanden, ist schön, dass Papa und Mama da sind, aber die können mit der Gießkanne auch nicht so viel machen, wenn dann das Haus brennt.
Ja.
Und dann war das so, dass ich eben irgendwie, ich weiß nicht mehr, tatsächlich auch ein paar Wochen Angst hatte, alleine zu Hause zu bleiben und so, aber es hat sich dann gegeben. Mein Gehirn ist sozusagen dann nachgekommen und ich bin da begleitet worden. Und dann war es auch wieder gegessen und ich konnte sozusagen kognitiv mit dieser Gefahr des Brennens umgehen.
Das Tolle ist ja, dass Kinder ja sich die Welt immer versuchen zu erklären. Nur manchmal hinkt's, ne? Dann hinkt das Beispiel, was die so im Kopf haben. Das hält dann vielleicht für das eine,
ja,
für die eine Angst, aber es löst so die nächste Angst aus. Ne? Und deswegen ist wichtig, dass wir dann halt begleiten und einfach dann einfach auch beruhigende Worte machen in der magischen Phase. Nicht sagen, da gibt's keine Monster, sondern mitmachen und die Monster vertreiben. Dass man dann bei der Todesangst ganz rational auch erklärt, dass erstmal, wir müssen jetzt nicht dann anfangen mit, ja, es gibt Kinder, die haben Krebs und die sterben auch schon ganz früh so, ne, sondern dass man wirklich sagt, dass normalerweise sterben die älteren Menschen ganz, ganz spät, wenn sie sehr, sehr alt sind, ne, und so, weil alt ist halt, also für einen 6-Jährigen ist ein 20-Jähriger alt, ne, deswegen muss man da auch aufpassen, wie man das formuliert, ne, weil dann ist so, ja, Mama, du bist doch auch alt.
Ja.
Dann wirst du doch auch sterben. dass man dann sagt, so sehr, sehr, sehr alte Omas und Opas, ne, so, weil für die sind ja Omas und Opas so sehr, sehr alte Menschen, so, ne, so, dass man das wirklich auch in der Sprache der Kinder auch wiedergibt, wie sie es dann erfassen, weil wenn man, wie gesagt, alte Menschen, wir sind auch alt für die, und dann hat man schön irgendwie Öl ins Feuer gekippt statt irgendwie Wasser, dass man da ein bisschen aufpasst, wie man das formuliert.
Einen Sprung würde ich gerne noch machen in ein Thema. Ich habe viel mehr Themen, aber wenn man noch viel mehr von dir haben will, du hast ja auch einen super Podcast, du hast auf Insta und dieses Buch. Also ich habe es jetzt echt gerne durchgelesen. Das ist kurzweilig, viele wichtige Themen, total auch bedürfnisorientiert und wissenschaftsnah. Also das mag ich bei dir so gern. Das ist die Kombination.
Vielen Dank. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man da jetzt irgendwie die ADHS-Lösung gibt, ne? Da gibt's 3-4 Bände von Leuten, die sich damit noch viel besser auskennen und Bücher drüber geschrieben haben. Aber es soll einfach erstens ein bisschen die Awareness für bestimmte Sachen, dass Eltern sagen, ach, vielleicht muss ich da mal dran denken. Das ist mir wichtig, dass man einen kleinen Einblick bekommt. Und viel wichtiger ist mir tatsächlich, dass man andere Eltern, die davon vielleicht betroffen sind, andere Familien, besser versteht.
Ja.
Egal, ob es um die Zöliakie geht und so, in dem Buch geht es auch um die Zöliakie, Glutenunverträglichkeit. Mir geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie das bei seinem Kind erkennt oder so, aber mir geht es darum, dass ich verstehe, warum ist die Mutter von dem Johann, der die Zöliakie hat, immer so pinzig in Anführungsstrichen und bringt immer ihr eigenes Besteck mit und immer bringt die ihre eigenen Sachen mit. Warum, mein Gott, das ist doch nur ein Stück Kuchen, so, ne? Das, warum benutzt sie denn jetzt extra ein anderes Messer? Man kann es auch übertreiben. Also, dass man da versteht, warum die Mutter genau richtig handelt und warum es so wichtig ist. Also, dass man mehr Verständnis für alle hat. Dafür finde ich das Buch auch super, dass man so von allem einen kleinen Überblick auch bekommt, dass man einfach mehr Verständnis für alle hat.
Zöliakie hatten wir tatsächlich auch schon im Freundeskreis und haben dann beim Geburtstag genau überlegt, zu einem anderen Eisladen zu gehen, weil bei dem einen das eben, also wie wichtig eben die Kleinstmengen sind.
Genau, ne? Und so, also einfach nur so kleine Sachen, die man da einfach so setzen kann mit dem Buch, ne? Und ich habe ja auch jetzt, weil wir ja über so Wackelzahnkinder reden und Gefühle, ich habe ja auch ein Kinderbuch geschrieben.
Ja.
Mit der Psychologin Hilal Virit. Das bunte Gefühlswirrwarr. Und da geht es genau darum, ne, dass man so viele Gefühle hat mit Wut und Angst. Und wir haben das schön erklärt. Und dann gibt es auch Arbeitsblätter, die man sich runterladen kann über so einen QR-Code, den es in dem Buch gibt. Wir haben auch Erklärvideos für die Eltern da drin. Also das ist echt ein super Buch geworden. Und das kann ich auch empfehlen, wenn man da über Gefühle mit seinem Kind reden möchte und irgendwie einen guten Einstieg haben will, dann kann ich das auch empfehlen.
Absolut. Ich verlinke das in den Shownotes auf jeden Fall auch nochmal.
Ah, cool.
Das Thema, wo ich auch noch reinschwenken möchte und genau auch mit diesem Blick, was du gerade gesagt hast. Also erstmal, wenn ich jetzt sozusagen, du hast es vorher auch erwähnt, Konzentrationsschwierigkeiten, Schwierigkeiten zu Hause, bei Konflikten und großen Gefühlen, ist ja sozusagen auch ein Thema, was gerade auch auf Social Media, ich sag schon, ein Glück auch nochmal ein bisschen Spotlight bekommt, ist die Neurodivergenz. Und da ist auch der erste Ansprechpartner der Kinderarzt.
Genau.
Vielleicht magst du da nochmal ein bisschen was sagen.
Ja, oder leider, muss man, kommt auf die Person an, ne, tatsächlich. Ja. Je nachdem, wie kompetent die Person ist oder nicht. Ich finde auch dieses Social Media, gerade jetzt zum Beispiel beim Thema ADHS oder beim Thema Autismus, Spektrumstörung, wobei da sind die, sage ich mal, ganz häufig, wenn man jetzt wirklich so einen frühkindlichen Autismus hat, da sind die Symptomatik natürlich so eindeutig stark. Irgendwie, die können nicht untergehen, sage ich mal, ne? Während jetzt bei einem ADHS oder so, finde ich die Awareness, die durch Social Media gekommen ist, super, weil einfach auch für Erwachsene das ganz wichtig ist, ne? Wo man sagt, oh, das haben ja gar nicht nur Kinder, das ist ja verrückt, dass es mit 18 nicht plötzlich einfach verschwindet aus dem Gehirn.
Ja.
Wenn man vorher immer da sagt, das ist eine Neurodivergenz und das ist, wie mein Gehirn funktioniert, und dann soll es mit 18 plötzlich weg sein. Ne? Also irgendwie verrückt, dass man das jahrelang so gedacht hat. Und deswegen finde ich es super, dass da viel Aufklärung erfolgt. Und da ist dann natürlich auch der Ansprechpartner der Arzt oder die Ärztin. Und wie gesagt, da ist halt wichtig, ne, dass man einfach da an kompetente Menschen kommt. Das kann auch schnell weggedrückt werden. Ich sag mal, wenn man viele Symptomatiken, muss man ja auch nicht sofort nachgehen. Es gibt ja auch Sachen, wo man sagt, das muss man erstmal beobachten. Das sage ich auch. Ich sage, gut, dass Sie gekommen sind. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wenn es jetzt sehr, sehr eindeutig bestimmte Sachen sind, dann muss man da gleich gucken. Ansonsten sage ich auch immer, dann warten wir doch erstmal ab, wie die erste Klasse läuft oder wie das jetzt so das nächste Halbjahr läuft. Und dann bringen Sie mal was von der Lehrerin mit, was die so erzählt. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier über Konzentrationsproblematik reden. Ja. Über Impulsivität, wenn Sie erzählen mal dann, wir machen noch mal einen Termin in 3 Monaten, dann erzählen Sie mir mal, wie läuft's denn zu Hause? Ist es vielleicht jetzt einfach nur eine Anpassungsstörung, weil das Kind jetzt in die Schule gekommen ist, vorher die ganze Zeit nur gespielt hat und sich selbst aussuchen durfte, frei spielen in der Kita, was es machen will, und jetzt muss es plötzlich doch die ganze Zeit, eigentlich muss man ja sagen, Aufgaben fremdbestimmt von anderen irgendwie machen und so, das kann viel mit einem machen, neue Klassengefüge, neue Leute, wo man dann einfach sagt, naja, gibt der Sache einfach mal Zeit, ne? Deswegen ist der Arzt oder die Ärztin nicht schlecht, wenn er sagt, wir gucken noch mal in einem halben Jahr, ne? Das ist vollkommen legitim bei solchen Sachen, wo man sagt, man muss einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen und einfach mal schauen, ne? Wie ist der Verlauf? Aber da sind wirklich die Ärzte und Ärztinnen tatsächlich die ersten Ansprechpartner.
Ja, und was ich eben auch sehr wichtig finde, auch was du sagst, die Aufklärung und was sich ja dadurch auch verändert und was auch in deinem Buch steht, dass wir so Stigmen wegschieben in Bezug auf Neurodiversität, weil sehr oft noch so, die Eltern sind schuld oder soziales Umfeld irgendwie so. Also wir wissen es noch nicht genau, was, aber auf jeden Fall mehrere Faktoren sind und es kein Elternversagen ist, wenn Kinder jetzt in diesen Bereich rutschen.
Ja, das ist ganz wichtig und ich muss sagen, also das ist ja meine Arbeit auf Social Media.
Ja.
Gegen Mythen ankämpfen in der Gesellschaft und wir sind eine große Bubble bei mir in der Community, aber wir sind immer noch eine sehr, sehr große Bubble, ne? Und ich weiß, dass da draußen ganz viele Eltern gesagt bekommen, wie kannst du deinem Kind mit ADHS nur Medikamente und den ruhig stellen? Wie kannst du dem nur Drogen geben? Wie kannst du denn nur das machen? Du bist doch selbst dran schuld. Du musst mal Regeln machen. Du musst sonst irgendwas, ne? So alles ganz, ganz, ganz schreckliche, falsche Hinweise für Sachen, wo ich sage, ja, sagst du das auch deinem Diabeteskind, dass du bitte da kein Hormon geben sollst. Oh, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion. Ich finde, du solltest dir keine Hormone reinschieben. Die sind doch künstlich. Das ist ganz schrecklich. Würde ich nicht machen.
Ich bin Hashimoto-Patientin. Ich kann da.
Ja, genau. Ne, dann weißt du, von was ich rede. Ne, also. Und du weißt, was passieren würde, wenn du deine Medikamente nicht nimmst. Ne, und das ist auch ein Hormonersatzprodukt. Und dann bei ADHS wird dann ein Riesenbohai draus gemacht. Also deswegen finde ich ja ganz viele Mythen, ne? Und dass man da wirklich, deswegen finde ich diese Aufklärung wichtig, dass man da einfach auch weiß, dass Eltern nicht dran schuld sind. Und natürlich bedingt das eine das andere. Also man kann nicht sagen, schuld ist gar keiner, ne? Aber dass man natürlich dadurch, dass man dann irgendwie in der Familie, weil das dann so kompliziert und schwierig wird durch bestimmte Verhalten, man dann auch irgendwie auch falsch reagiert und dadurch das noch ein bisschen anfeuert und so, das ist dann die Arbeit von Elterntraining und von TherapeutInnen und Gruppen, um das dann wieder, sag ich mal, richtig in gute Bahnen zu lenken. Und das ist aber auch vollkommen normal. Und das heißt nicht, ich habe das bedingt, weil ich dann immer so streng war, sondern das hat sich einfach bedingt, weil es einfach vielleicht kurz geklappt hat, aber auf lange Sicht nicht so Sachen zum Beispiel, ne? Dass man da gesunde Wege für die Familie findet. Und da muss man auch sagen, das ist auch wieder individuell. Und deswegen gehört da auch immer wieder eine professionelle Betreuung, ne? Also nur Medikamente geben ist falsch, laut Leitlinie, ganz klar. Da gehört eine Verhaltenstherapie dazu. Wenn man mal guckt, wie viele ADHS-Patienten Medikamente bekommen ohne eine Verhaltenstherapie, weil sie natürlich vielleicht auch drauf warten, das ist nochmal was anderes, aber wo gar keine Intervention da ist, wo man sagt, ja.
Ja. 2005 habe ich meine Examen als Ergotherapeutin gemacht und da haben wir auch noch echt viel veraltetes Zeug gelernt. Habe 2009 meinen ADHS-Trainer gemacht und da war schon mehr Neues, aber es sind trotzdem nochmal ganz neue Welten. Also da ist wichtig, genau, dass wir uns dann auch Menschen suchen, die, so wie du auch, mit am Ball bleiben, die uns da unterstützen.
Wenn wir offizielle Diagnose haben, müssen wir den offiziellen Weg gehen, ne? Über irgendwelche Kinder- und JugendpsychiaterInnen oder über SPZs oder über PsychotherapeutInnen, die das die Diagnose ja auch testen können und erstellen können.
Ja.
Das braucht man, damit man dann halt einfach bestimmte Vorzüge hat, wie, keine Ahnung, für die Schule, Nachteilsausgleich und so Sachen, ne? Das braucht man ganz offiziell. Aber dann ist es auch wichtig und das ist schwierig, muss man sagen, natürlich, dass man darauf zurückgreifen muss, aber dass man dann einfach so wie jetzt bei dir, ne, so ADHS-Trainer, die wirklich auch einen guten Ruf haben, wo man merkt, okay, da kommen gute Feedbacks und so, dass man sich da wirklich wie in so einer Selbsthilfegruppe, manchmal gibt's auch als Gruppen, da einfach sich zusammentut und dann einfach Sachen bespricht, ne, weil man muss halt sagen, jetzt gehen wir natürlich sehr aufs ADHS-Thema ein, aber man muss einfach sagen, wenn man eine Familie ist mit einem ADHS-Kind, ist man eine pflegende Familie.
Ja.
Wenn man so bei Pflegefamilien denkt, man, also pflegende Familien denkt man immer so an Kinder, die jetzt ein körperliches Gebrechen haben, ne, die jetzt irgendwie im Rollstuhl sitzen oder sowas. Aber nein, genauso die gleichen, sage ich mal, Erschöpfungszustände der Familienmitglieder, gleichen, sage ich mal, Dynamiken, die in solchen Familien sind, sieht man auch bei Kindern, die eine Neurodivergenz haben, ob es jetzt Autismus-Spektrum-Störung ist oder ADHS. Das ist nicht eben mal ein Kind, was halt ein bisschen wilder ist oder weil das ist so, sondern das ist wirklich eine andere Geschichte. Und wenn dann einfach der Nachbar sagt, mein Gott, ja, und du stellst dich jetzt aber auch an, der ist halt einfach ein bisschen wilder, muss halt mal häufiger in den Wald gehen mit dem oder sowas, ne? Dann kann man abnicken und denken, du Depp. Und dann so, ich gebe dir den mal eine Woche und dann sehen wir uns wieder, ne, weil die wissen einfach nicht, wie es ist. Und das ist halt auch das Schwierige, ne, weil nach außen sieht's immer ganz anders aus, als es dann, wie gesagt, in der Familie ist. Und da müssen wir auch noch ganz viel dran arbeiten.
Wenn ich so ein bisschen zusammenfasse, sich nicht schämen, wenn man dieses Thema hat, sondern eben zum Kinderarzt gehen, gucken, dass man da kompetent ist, sich diese Hilfe holt und eben auch, was du jetzt nochmal gesagt hast, diese Anerkennung, dass wir uns nicht anstellen, dass wir nicht nur einmal kurz in den Wald gehen, sondern dass unser Alltag eine Schippe drauf ist oder mehr als eine Schippe drauf ist.
Mehr als eine Schippe drauf. Das ist ganz, ganz wichtig, ne? Weil man denkt immer so, warum sieht es bei den anderen so einfach ist und irgendwie, ich krieg das nicht hin oder sonst was. Neurodivergentes Kind zu Hause haben, ist eine andere Hausnummer. Ne? Da können andere Menschen nicht mitreden, wenn sie das nicht erleben. Punkt aus. Und das ist nicht eben mal kurz, sondern das ist jeden Tag in jeder Phase von morgens bis abends 24 Stunden. Und dann ist man keine schlechte Mutter, man ist kein schlechter Vater, nur weil man sagt, ich bin so froh, dass er jetzt mal für ein paar Stunden in der Schule ist. Und man ist, oder der ist jetzt mal bei der Oma und jetzt habe ich mal meine Ruhe. Und sonst was, da braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern man braucht das, diese Zeiten, wo man auch mal keinen Bock auf sein Kind hat, damit man dann auch wieder voll da, auch wieder da sein kann.
Absolut. Und dann, das hast du ja auch im Buch, Neurodivergenz kommt selten alleine sozusagen. Also sehr, sehr häufig, dass das Thema...
Häufig, das sage ich immer den Eltern. Immer wenn ich ein Kind habe, wo ich merke so, ui, die Symptomatik ist aber eindeutig Richtung ADHS, dann sage ich mal, bei Mama und Papa, wie sieht's da so aus? Nein. Und dann, oder die Mutter guckt immer den Vater an und sagt dann so, vielleicht der Vater. Das ist sehr häufig, sehr, sehr häufig, überdurchschnittlich, über 50% der Fälle ist ein Familienmitglied dann, also Mama oder Papa dann doch auch betroffen, wissen es aber vielleicht nicht, haben ihr Leben irgendwie doch ganz gut gemeistert, vielleicht doch mit mehr Tiefschlägen und mit viel, viel mehr Anstrengung als andere Menschen, weil sie einfach dachten, sie sind halt so und mit Ängsten und Depressionen und Burnouts, die dann immer wieder kamen, weil sie einfach ans Limit kamen, wo man dann einfach merkt, ui, guck mal. Ne, die Eltern, der Vater oder die Mutter hatten das auch oder kriegen jetzt auch eine Diagnose. Ganz viele werden doppelt diagnostiziert. Ne, das Kind und dann plötzlich kommt es bei der Mutter irgendwie auch raus und dann ist irgendwie nochmal was ganz anderes, weil dann plötzlich gemeinsam irgendwie ein neuer Weg eingeschlagen wird.
Was ja eigentlich auch schön ist, die Offenheit.
Ja.
Ich könnte noch ewig.
Ja, ich auch. Aber ich sehe die Zeit und ich weiß, wir kriegen Ärger, wenn wir weiterreden. Aber ich weiß, ich rede auch gerne viel und deswegen ist es immer schwierig. Mein Podcast ist ja auch immer sehr lang.
Ja, ist auch schön, genau. Aber genau, es gibt ja noch mehr. Du hast deinen Podcast. Genau, ich habe den Podcast. Dich gibt's ganz viel bei Insta. Genau, eine Frage habe ich vorher noch. Weißt du noch oder hast du ein Ereignis, eine Sache, die dich geprägt hat in dem Alter zwischen 5 und 10?
Also bei mir ist das so, jetzt könnte ich auch einen ganzen Podcast darüber machen, aber so, also bei mir ist es ein bisschen kompliziert, weil meine Eltern waren ja Gastarbeiter hier, sind in den 70ern hergekommen und ich habe ja einen älteren Bruder, der ist 6 Jahre älter und die sind in den 70ern gekommen, der ist dann 76 geboren, 72 sind die gekommen, 76 ist er geboren und dann 81, das heißt, ich bin 82 geboren, 81, da ist er 5 geworden, da wird man in Portugal eingeschult, in Portugal wird man mit 5 eingeschult. Und meine Eltern hatten eigentlich nur vor, ein paar Jahre hier zu bleiben. Und deswegen, es gibt ja Generationen über Kinder, die dann wieder zurückgeschickt worden sind. Also mein Bruder ist dann ohne seine Eltern nach Portugal geschickt worden und ist dann dort in die Schule gegangen bei Oma und Opa. Ne? Weil meine Eltern sollten dann 1-2 Jahre später dann nachkommen. Die aus den 1-2 Jahren später wurden 14 Jahre. Das heißt, Ewigkeiten war ich Einzelkind. Und deswegen weiß ich noch ganz genau, als ich dann 8 war, wurde ich plötzlich nicht mehr, war ich kein Einzelkind mehr, sondern von jetzt auf, ich wusste, ich habe einen Bruder, ich habe den immer in den Ferien 6 Wochen lang gesehen und so oder an Weihnachten, aber es war halt natürlich kein Bruder da, ne? Und plötzlich, mit 7, 8 war das, Dann hat meine Mutter dann gesagt, nein, das geht so nicht, wir bleiben ewig hier, also das mache ich nicht noch ein Jahr wieder, der soll jetzt bitte für immer hierher kommen. Und dann ist mein Bruder hergekommen und von einem Tag auf den anderen war ich plötzlich kleiner Bruder, so, ne? Und das war wirklich, also in dem Alter, ne? So, das hat man ja dann, also man wird ja von einem Moment auf den anderen vielleicht großer Bruder, ne? Weil die Eltern nochmal ein Kind bekommen, aber plötzlich kleiner Bruder werden.
Ja.
Das war ganz komisch. Also das war wirklich für mich so sehr einschneidend und ich weiß noch, sehr emotional und immer mit viel Weinen und viel so, ihr habt den viel lieber als mich und so. Also alles, was man so mit 4, 5, glaube ich, macht, habe ich dann so mit 8, 9 nachgeholt, weil plötzlich da auf einmal jemand anderes war, den, wo man dachte, jetzt muss ich hier die ganze Aufmerksamkeit teilen. Also das war schon so das Einschneidendste, muss man sagen.
Auch spannend, ja, wie sich das Leben so spielen kann manchmal.
Ja.
Wo gibt's noch mehr Kids Talk? Es gibt ja noch an vielen Stellen Kids Talks. Erzähl das gerne mal.
Instagram gibt es. Es gibt meine 2 Bücher. Wie gesagt, das neue Buch jetzt habe ich ja auch. Und das Gefühlsbuch mit der Hillal, das gibt's auch auf unserer Seite hillalvitor.de. Und ich habe eine Kids Talk App auch, wo auch diese ganzen Themen, also da werden die Eltern begleitet, jede Woche mit Beiträgen bis zum 4., 5. Lebensjahr. Danach muss man ehrlich sagen, macht das keinen Sinn, jede Woche irgendwie beim 7-Jährigen eine neue Nachricht bekommen. Aber die Themen, ADHS, alle meine Podcast-Themen, alles, was wir so jetzt auch so besprechen, das ist auch dort nachzulesen. Schön kompakt, übersichtlich, so wie, dass man es auch nicht Ewigkeiten, wenn man sagt, ich kann jetzt nicht Ewigkeiten meinen Podcast anhören, gibt es auch ganz viele Folgen, einfach schön kompakt zusammen in Beiträgen, ganz viele Spezialbeiträge. Es werden jetzt auch immer mehr ExpertInnen in die App kommen, die dann auch ihre Sachen dort präsentieren und einfach erklären. Da gibt es das auch. Genau.
Super, danke. Also volle Empfehlung und ich danke dir von Herzen, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass es endlich geklappt hat von meiner Seite. Ich weiß, lange habe ich es versprochen, aber jetzt siehst du mal, für was so ein Handbruch doch mal gut ist, dass man mal Zeit hat.
Das ist aus einem Stolperstein sozusagen eine kleine gute Sache
so ist
gemacht.
Für einen was Doofes, für den anderen was Gutes. Ja. Doch immer so. Deswegen, genau. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Das war ein tolles Gespräch. Ich weiß tatsächlich immer noch nicht, ob die Hand des Kindes gebrochen ist. Vitor? Ich habe es sehr genossen, mit ihm zu sprechen. Ich bin auch überzeugt, dass du ganz viel aus dieser Podcast-Folge mitnehmen kannst und schau unbedingt bei ihm vorbei. Ich finde es eine wunderbare Kombination zwischen fachlichem Wissen, Aufklärung und Leichtigkeit und Humor, was auch immer wichtig ist. Du solltest dich jetzt auch noch beim Themenabend anmelden. Bedürfnisorientiert durch den Schulalltag begleiten, Hürden meistern und Herausforderungen bestehen. Und ja, der Themenabend ist auch etwas für dich, wenn du beim ersten Themenabend Anfang des Jahres dabei warst, wo es um die Gärtner- und Stazin-Schulvorbereitung war. Es ist so wichtig, dass du der Anker, der Leuchtturm für dein Kind bist bei diesem spannenden Übergang. Dein Kind braucht dich als Leuchtturm, als sicherer Halt, als Anker. Sorge dafür, dass Hausaufgaben und Schulstress eure Beziehung nicht leiden lässt und gewinne Sicherheit. Wenn dein Kind ja eben deine Bestärkung braucht, um mutig Herausforderungen zu bewältigen und wann es dich aber auch als Schutzschild braucht. In einem teils ja sehr rauen Wind der Anforderungen in den veralteten Ansätzen der Schule. Und wenn du denkst, ach, mein Kind kommt auf eine freie Schule, da brauchen wir das nicht, da kann ich dir sagen, mit 100%iger Sicherheit, auch an freien und alternativen Schulen gibt es Herausforderungen und Hürden. Die könnt ihr meistern, ja, aber seid darauf vorbereitet. Also, ich freue mich. Wir sehen uns am 17. Juni, wenn du dieses Jahr ein Kind einschulst und hören uns in 14 Tagen bei der nächsten Podcast-Folge.